Der Raumflug dauerte normalerweise in jeder Richtung 4,5 Tage. Doch diesmal wurde an den Rückflug weitere 5 Tage Eingewöhnungszeit für den Passagier angehängt. Scheweck und Dr. Kimol verbrachten sie mit Impfungen und Gesprächen. Der Kapitän der Achtsamkeit verbrachte sie damit, das Schiff auf einer Umlaufbahn, um Uras zu halten und zu fluchen. Wenn er mit Scheweck sprechen musste, tat er es mit Unbehagen und Respektlosigkeit. Der Arzt, der bereitwillig alles erklärte, hatte auch dafür eine Analyse bereit. Er ist es gewohnt, alle Fremden als minderwertig zu betrachten, als nicht hundertprozentig menschlich. Die Erschaffung einer Pseudospezies wurde so etwas von Odo genannt. Ja, ich dachte, dass die Menschen von Uras heutzutage vielleicht nicht mehr so denken, da sie ja dort so viele verschiedene Sprachen und Nationen haben und sogar Besucher aus anderen Sonnensystemen. Von letzteren aber nur wenige, da Interstellarreisen sehr kostspielig und langwierig sind. Möglicherweise bleibt das ja nicht immer so, fügte Dr. Kimur hinzu, offensichtlich darauf bedacht, Scheweck zu schmeicheln oder ihn auszufragen. Scheweck jedoch ignorierte die Bemerkung. Der zweite Offizier scheint sich vor mir zu fürchten, sagte er. Ach ja, bei dem ist das religiöse Bigotterie. Er ist ein strikter Epiphanist, betet jeden Morgen seine Prim. Ein absolut strenggläubiger Mensch. Und er sieht in mir was? Einen gefährlichen Atheisten. Einen Atheisten? Aber warum? Weil sie ein Odonia von Anaris sind. Und auf Anaris gibt es keine Religion. Keine Religion? Ja, glauben Sie denn, wir sind alle aus Stein? Ich meine, sie haben keine etablierte Religion, keine Kirchen oder Glaubensrichtungen. Kimur geriet leicht aus dem Konzept. Zwar besaß er die energische Selbstsicherheit aller Ärzte, doch Scheweck durchstieß diesen Panzer immer wieder. All seine Erklärungen endeten nach 2 oder 3 Fragen Schewecks in hilflosem Stammeln. Jeder der beiden setzte gewisse Relationen als selbstverständlich voraus, die der andere nicht einmal erkennen konnte. Zum Beispiel war diese seltsame Frage nach Überlegenheit, nach relativer Höhe für die Orasti von größter Bedeutung, wo ein Anaresti den Ausdruck zentral verwenden würde, benutzten sie in ihren Schriften häufig das Wort höher als Synonym für besser. Aber was hatte die Tatsache, höher zu sein, mit der Tatsache, fremd zu sein, zu tun? Das war nur ein Rätsel unter Hunderten. Ah, verstehe, sagte er jetzt, als ihm ein weiteres Rätsel plötzlich klar wurde. Sie erkennen also keine Religion an, die außerhalb der Kirchen praktiziert wird, genauso wie sie außerhalb der Gesetze keine Moral anerkennen. Das hätte ich ohne ihre Hilfe niemals begriffen, obwohl ich so viel Orasti-Bücher gelesen habe. Nun, heutzutage würde jeder aufgeklärte Mensch zugeben, das Vokabular erschwert das Verständnis, fuhr Scheweck fort. Er wollte seine Entdeckung genauer durchleuchten. Auf Pravik ist das Wort Religion selten, oder, wie sie es ausdrücken, rar. Es wird nicht häufig gebraucht. Gewiss, es ist eine der Kategorien, der vierte Modus. Nur wenige Menschen lernen alle Modi zu verwenden. Aber die Modi stützen sich auf die natürlichen Fähigkeiten des Verstandes. Also können Sie doch nicht im Ernst glauben, dass wir keine religiösen Fähigkeiten besitzen, oder? Dass wir Physik ausüben, während wir von der grundlegendsten Verbindung abgeschnitten sind, die der Mensch mit dem Kosmos hat? Oh nein, ganz und gar nicht. Dann wären wir nämlich wirklich eine Pseudospezies. Gebildete Menschen würden das durchaus verstehen. Diese Offiziere sind Ignoranten. Aber dürfen dann nur religiöse Fanatiker in den Kosmos hinausfahren? So verliefen alle Diskussionen. Für den Arzt anstrengend, für Scheweck unbefriedigend, für beide aber unendlich interessant. Sie waren für Scheveck der einzig mögliche Weg, diese neue Welt, die ihn erwartete, zu erforschen. Das Schiff selbst und Kimois Verstand waren sein Mikrokosmos. Es gab keine Bücher an Bord der Achtsamkeit, die Offiziere gingen Scheveck aus dem Weg und die Mitglieder der Besatzung wurden strikt von ihm ferngehalten. Was den Verstand des Arztes betraf, so war dieser zwar intelligent und ganz gewiss wohlmeinend, bestand aber aus einem Durcheinander intellektueller Konstruktionen, die noch verwirrender waren als all die Apparate, Vorrichtungen und Bequemlichkeiten, mit denen das Schiff vollgestopft war. Die letzteren fand Scheveck unterhaltsam. Alles war so großzügig, stilvoll und originell. Dagegen war die Ausstattung von Kimois Gedankengebäude nicht sehr einladend und angenehm. Kimois Denken schien niemals einen geraden Weg einzuschlagen. Es musste sich um dieses herumwinden, jenes vermeiden und landete schließlich vor einer Mauer. All seine Gedanken waren von Mauern umgeben, aber er schien sich ihrer niemals bewusst zu sein, obwohl er sich ständig dahinter versteckte. Nur ein einziges Mal während dieser tagelangen Gespräche zwischen zwei Welten erlebte Scheveck, dass eine Bresche in diesen Mauern entstand. Er hatte gefragt, warum keine Frauen auf dem Schiff waren, und Kimue hatte erwidert, der Dienst auf einem Raumfrachter sei eben keine Frauenarbeit. Durch Geschichtskurse und durch eine Kenntnis von Odos Schriften konnte Scheveck diese tautologische Antwort in einen Kontext einordnen und so sagte er nichts weiter. Aber nun stellte der Arzt ihm eine Frage über Anaris. Trifft es zu, Dr. Scheveck, dass die Frauen in ihrer Gesellschaft genauso behandelt werden wie die Männer? Das wäre eine Verschwendung guten Materials, antwortete Scheveck lachend. Und gleich darauf lachte er noch einmal, als ihm die Komik dieser Vorstellung bewusst wurde. Der Arzt zögerte, weil er offenbar einen Umweg um eins der Hindernisse in seinem Gedankengebäude einschlagen musste. Dann machte er ein verlegenes Gesicht und sagte, »Oh nein, ich meine nicht sexuell. Anscheinend haben Sie, ich meinte hinsichtlich Ihres gesellschaftlichen Status.« »Ist Status dasselbe wie Klasse?« Kimur versuchte, den Begriff Status zu erklären, und als ihm das nicht gelang, kehrte er zum ersten Thema zurück. »Gibt es denn wirklich keinen Unterschied zwischen Männerarbeit und Frauenarbeit?« »Nein.« »Das wäre doch eine sehr mechanische Grundlage für die Arbeitsteilung, nicht wahr? Alle wählen ihre Arbeit nach ihren Interessen, ihren Begabungen und ihrer Körperkraft. Was hat das Geschlecht damit zu tun?« »Männer sind körperlich stärker«, verkündete der Arzt mit professioneller Bestimmtheit. »Das stimmt. Häufig. Und auch größer. Aber was spielt das für eine Rolle, da wir doch Maschinen haben?« »Und selbst wenn wir keine Maschinen haben, wenn wir mit dem Spaten graben oder Lasten auf unserem Rücken tragen müssen, arbeiten Männer möglicherweise schneller, die Großen, aber die Frauen arbeiten länger. Ich habe mir oft gewünscht, so zäh und belastbar zu sein wie eine Frau.« Kimui starrte ihn fassungslos an. Der Schock war so groß, dass er jegliche Höflichkeit vergaß. »Aber dann geht doch alles verloren, alles Weibliche, alles Zarte. Und die männliche Selbstachtung, Sie können mir doch nicht weismachen, dass Frauen Ihnen auf Ihrem Fachgebiet ebenbürtig sind. In der Physik, in der Mathematik, hinsichtlich des Intellekts, Sie können mir doch nicht weismachen, dass Sie sich ständig auf deren Niveau hinabbegeben.« Scheveck saß in dem weichen, bequemen Sessel und sah sich in der Offiziersmesse um. Auf dem Bildschirm hing die strahlend helle Rundung, die Uras war immer noch vor dem Schwarz des Weltraums, leuchtend wie ein blaugrüner Opal. Dieser zauberhafte Anblick, dieser Messraum waren Scheveck in den letzten Tagen vertraut geworden, doch nun plötzlich erschienen ihm die schönen Farben, die geschwungenen Formen der Sessel, die indirekte Beleuchtung, die Spieltische, Fernsehgeräte und weichen Teppiche auf einmal so fremd wie im allerersten Augenblick. Ich glaube kaum, dass ich irgendjemandem jemals etwas weiszumachen versuche, Kimul, sagte er. Gewiss. Ich habe hochintelligente Frauen kennengelernt, Frauen, die logisch denken konnten wie ein Mann, räumte der Arzt hastig ein. Er war sich bewusst, dass er beinahe geschrien hatte, dass er, wie Scheveck fand, mit beiden Händen an eine verschlossene Tür gehämmert und geschrien hatte. Scheveck lenkte das Gespräch auf ein anderes Thema, musste aber weiterhin über dieses nachdenken. Die Fragen der Überlegenheit und Minderwertigkeit musste im Gesellschaftsleben der Urasti eine wichtige Rolle spielen. Wenn Kimul, um seine Selbstachtung zu erhalten, die Hälfte der Menschheit als minderwertig betrachten musste, wie erhielten sich dann die Frauen ihre Selbstachtung? Betrachteten sie die Männer als minderwertig? Und wie wirkte sich all das auf ihr Sexualleben aus? Durch Odos Schriften wusste er, dass die zentralen sexuellen Institutionen der Urasti vor 200 Jahren die Ehe, eine von rechtlichen und wirtschaftlichen Sanktionen autorisierte und durchgesetzte Partnerschaft und die Prostitution gewesen waren. Letztere schien ein etwas weiter gefasster Begriff zu sein. Kopulation im ökonomischen Modus. Odo hatte sie beide verurteilt. Und dennoch war Odo selbst verheiratet gewesen. Außerdem mochten sich die Institutionen in diesen 200 Jahren weitgehend verändert haben. Wenn er auf Uras und mit den Urasti leben wollte, war es wichtig, dies herauszufinden. Es war sonderbar, dass sogar der Sex, für ihn seit so vielen Jahren Quelle des Trostes, des Vergnügens und der Freude, über Nacht zu einem unbekannten Territorium werden konnte, wo er sich vorsichtig bewegen und seine Unkenntnis einsehen musste. Aber so war es. Er war nun vorgewarnt, nicht nur durch Kimues merkwürdigen Ausbruch von Zorn und Verachtung, sondern auch durch einen vorangegangenen, vagen Eindruck, den diese Episode nun wieder wachrief. In der ersten Zeit an Bord des Schiffes, in jenen langen Stunden des Fiebers und der Verzweiflung, hatte ihn immer wieder zuweilen angenehm, zuweilen unangenehm, eine ungeheure, simple Sinneswahrnehmung irritiert. Die Weichheit des Bettes. Obwohl es nur eine Koje war, gab die Matratze mit zärtlicher Geschmeidigkeit unter seinem Körpergewicht nach. Sie gab sich ihm hin, so nachdrücklich, dass er sich dieser Tatsache noch bewusst war, als er schon einschlief. Und sowohl das angenehme als auch das unangenehme Gefühl, das dadurch in ihm hervorgerufen wurde, war ganz eindeutig erotisch. Genauso wie dieser Heißlufttrockner, dieselbe Wirkung, ein Prickeln. Und das Design der Möbel in der Offiziersmesse, die weich geschwungenen, plastischen Kurven, in welche starres Holz und harter Stahl gezwungen worden waren, die glatten, feinen Materialien und Oberflächen, war das alles nicht auch von einem leichten, aber unverwechselbaren Hauch von Sexualität umgeben? Er selbst kannte sich gut genug, um genau zu wissen, dass ein paar Tage ohne Takwa ihn auch unter starkem Stress nicht so anfällig für sexuelle Erregung machen konnten, dass er in jeder Tischplatte eine Frau spürte. Es sei denn, es war wirklich eine Frau darin. Lebten die Urasti-Tischler denn alle im Zölibat? Er gab es auf. Er würde es bald genug erfahren. Auf Uras. Unmittelbar bevor sie sich für die Landung anschnallten, kam der Arzt zu ihm in die Kabine, um den Erfolg der verschiedenen Impfungen zu kontrollieren, deren letzte, eine Pestimpfung, Scheveck ziemlich krank gemacht hatte. Kimul gab ihm eine neue Pille. Die wird sie für die Landung aufmöbeln, erklärte er. Stoisch schluckte Scheveck das Ding. Der Arzt kramte in seinem medizinischen Gerät herum und begann plötzlich sehr schnell zu sprechen. »Dr. Scheveck, ich glaube kaum, dass ich mich weiter um Sie kümmern darf, obwohl vielleicht eine Möglichkeit besteht, aber falls nicht, möchte ich Ihnen sagen, dass es mir eine große Ehre gewesen ist, sondern weil ich Sie sehr hoch achte, weil ich Sie sehr schätze, weil ich gestehen muss, dass mir als Mensch Ihre Freundlichkeit, Ihre aufrichtige Freundlichkeit, Da Shevek aufgrund seiner Kopfschmerzen keine passendere Antwort einfiel, ergriff er Kimues Hand und sagte: Dann wollen wir uns wiedersehen, Bruder. Kimue schüttelte Sheveks Hand nach Art der Orasti und eilte hinaus. Als er fort war, merkte Shevek, dass er Pravik mit ihm gesprochen und ihn in dieser Sprache, die Kimue nicht verstand, Amar, Bruder, genannt hatte. Der Wandlautsprecher blökte Befehle. Auf seiner Koje festgeschnallt, lauschte Shevek benommen und desinteressiert. Die Auswirkungen des Eintritts in die Atmosphäre verstärkten seine Benommenheit. Er konzentrierte sich mit aller Kraft darauf, sich nicht zu übergeben. Dass sie gelandet waren, wusste er nicht, bis Kimur wieder hereingeeilt kam und ihn antrieb, in die Offiziersmesse zu gehen. Der Bildschirm, auf dem von Wolken umgeben und hell leuchtend Urras gehangen hatte, war dunkel. Der Raum war voller Menschen. Woher waren sie alle gekommen? Er war überrascht und erfreut darüber, dass er stehen, gehen und Hände schütteln konnte. Einzig darauf konzentrierte er sich nun, kümmerte sich nicht um die Bedeutung. Stimmen, Lächeln, Hände, Worte, Namen, immer wieder sein Name, Dr. Shevek, Dr. Shevek. Jetzt schritt er mit all den Fremden, die ihn umringten, eine gedeckte Gangway hinab, wo alle Stimmen sehr laut klangen und die Worte von den Wänden widerhallten. Dann wurde das Stimmengewirr dünner. Eine fremdartige Luft berührte sein Gesicht. Er blickte auf, und als er von der Gangway auf den Erdboden heruntertreten wollte, stolperte er und wäre fast gestürzt. In diesem Zeitraum, zwischen dem Beginn des Schrittes und seiner Vollendung, dachte er an den Tod. Und nach der Vollendung stand er auf einer neuen Erde. Ein weiter, grauer Abend umgab ihn. In der Ferne, am anderen Ende eines vernebelten Landefeldes, brannten vom Dunst verwischte blaue Lichter. Die Luft auf Gesicht und Händen, in seiner Nase, seiner Kehle und seiner Lunge war kühl, feucht, voller Gerüche, mild. Sie war nicht fremdartig, es war die Luft der Welt, von der seine Rasse stammte. Die Luft der Heimat. Irgendjemand hatte seinen Arm genommen, als er stolperte. Lichter blitzten auf, blendeten ihn, Kameraleute filmten die Szene für die Nachrichten. Der erste Mann vom Mond, eine hohe, schmale Gestalt inmitten von Würgenträgern, Professoren und Sicherheitsbeamten, den fein geschnittenen, lang behaarten Kopf sehr aufrecht haltend, so dass die Kameraleute jede Einzelheit festhalten konnten. Als wolle er über die Flutlichter hinweg in den Himmel hinaufsehen, in den weiten Nebelhimmel, der die Sterne, den Mond und alle anderen Welten verbarg. Journalisten versuchten, den Polizeikordon zu durchbrechen. »Ein paar Worte, Dr. Shevek, in diesem historischen Augenblick!« Sie wurden sofort zurückgedrängt. Die Männer um ihn herum schoben ihn vorwärts. Er wurde davongetragen, zu einer schon wartenden Limousine, bis zuletzt für die Fotografen unverwechselbar durch seine Größe, sein langes Haar und den seltsamen Ausdruck von Trauer und Erkenntnis auf seinem Gesicht.